Hör auf dich, nur du gehst jetzt gerade diesen Weg. Das sagt Valerie. Sie begleitet ihre Mama jetzt gerade palliativ. Ganz nah dran, mitten in dieser vorgezogenen Trauer, die schon da ist, bevor der Abschied überhaupt passiert. Gleichzeitig trägt sie die Erinnerung an ihre Tochter Lilly im Herzen, die nach 28 Stunden 2013 verstorben ist. Beides berührt sie gerade schmerzhaft. Vergangenheit und jetzt. Und vielleicht kennst du das auch, die Brust wird eng, der Atem stockt, der Kopf ist unendlich voll. Wir reden drüber, wie man in dieser Intensität Tochter bleiben kann, ohne alles allein zu schultern und was im Alltag in der Trauer wirklich Halt gibt. Und aus der Seelensporthaltung lade ich dich jetzt ein, beim Hören wirklich auch freundlich auf dich und deinen Körper zu achten und nur das mitzunehmen, was dir heute gut tut. Wenn dich das jetzt anspricht, dann komm einfach mit in deinem Tempo. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Valerie, ich freue mich so, dass wir heute gemeinsam sprechen in unserem Podcast Trauerwelle über natürlich das Thema Trauerverluste. Und du bringst da ja auch einige mit und aktuell auch ganz eine tragische Geschichte, sehr traurig. Und ja, wir haben davor schon in Kontakt sind wir gewesen und haben darüber geredet. Du möchtest mehr Sichtbarkeit auch für das Thema, das ist ja auch immer so dein Anliegen. Vielleicht magst du dir erstmal vorstellen, wer bist du, was machst du so, wo lebst du? Erzähl mal was von dir.
Ja, ich bin Valerie. Ich wohne im schönen Belgien. Bin Mama von Lilly und Maurice. 38 Jahre alt. Ich musste tatsächlich gerade nachdenken. und bin vom Beruf Kinderkrankenschwester. Arbeite allerdings aktuell in einem Altenheim hier in der Region. Und ja, ich bin nebenberuflich auch noch Seelensporttrainerin, Zumba-Trainerin und Trauerbegleiterin.
Wow, da machst du echt viel. So
Ja.
krass. Ja, und du hast schon kurz angesprochen, dass du Mama von Lilly und Maurice bist. Aber die Lilly ist ja mittlerweile verstorben. Und wenn du uns da mal mitnehmen magst, wer war denn die Lilly? Und wenn es so einen Gedanken gibt, der dir sofort aufkommt, wenn du an die Lilly denkst, was ist das? Was siehst du da vor dir?
Da kommt mir direkt nur ein Gedanke, und zwar ist es irgendwie Licht, weil es eine unglaublich traurige Zeit mit Lilly war und gleichzeitig, wenn ich heute zurückdenke, eine sehr lichtvolle Zeit. Also es war eigentlich hell und sehr wenig dunkel mit drin vermischt. Lilly ist meine erstgeborene Tochter, die leider eine Hirnfehlbildung hatte. Also eigentlich einen relativ großen Gendefekt, der viel, viel mehr ausgemacht hat als nur diese Gehirnfehlbildung. Das Ganze ist in der 32. Woche diagnostiziert worden. Und damals hieß es, deine Tochter ist schwerst behindert und wahrscheinlich nicht lebensfähig. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, Lilly bis zum Ende der Schwangerschaft auszutragen, was da auch noch nicht sicher war, dass sie das überhaupt überlebt, diese Schwangerschaft. Aber mir war es super wichtig, sie kennenzulernen und zu erfahren, wer sie eigentlich ist. Weil alle Diagnosen zum Trotz, ich habe es nicht geglaubt, weil sie super aktiv in meinem Bauch war. Und ich ja natürlich auch als Mama eine Verbindung zu ihr aufgebaut habe und ständig dieses Gefühl hatte, hä, es funktioniert doch mit uns beiden. Sie reagierte auf das, was ich ansprach. Wir hatten einen sehr, sehr guten inneren Kontakt eigentlich aufgebaut. Ich habe das damals immer das Wegbeamen genannt. Ich habe mich immer zurück in ihre Welt gebeamt, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Und deswegen wollte ich sie absolut kennenlernen. Und somit ist Lilly am 2. Dezember 2013 geboren. Allerdings tatsächlich war sie sehr, sehr krank. Und das musste ich dann zuerst mal sehen. Wirklich, ich meine, ich bin Kinderkrankenschwester. Ich habe auf Kinderintensivstation gearbeitet und plötzlich lag meine eigene Tochter auf Kinderintensivstation. Und ich merkte schon die Art und Weise, wie man da uns darauf vorbereitet hat. Und allein die Tatsache, dass Lilly in einem Einzelzimmer war, dabei war unglaublich viel los auf dieser Kinderstation, wusste ich, okay, die Ärzte wissen tatsächlich nicht, wie lange wir jetzt die Zeit mit unserer Tochter haben. Und Lilly hat dann 28 Stunden mit uns gelebt und ist dann ja, zurück zu den Sternen gereist. Und es wundert mich, wie sehr es mich gerade wieder total berührt nach 12 Jahren, die
Das ist
Tatsache.
so krass, dass Thorst eben, dass es vielleicht gar kein Kennenlernen überhaupt möglich ist und du, oder die wurde ja auch, glaube ich, empfohlen, dass sie abzutreiben, oder denke ich mal.
Genau.
Und du ja dann gesagt hast, du willst sie kennenlernen und dann hast du volle 28 Stunden doch gehabt, wo du wahrscheinlich nicht dachtest, oder wo vielleicht sogar die Ärzte dachten, dass das gar nicht so in der Form dann möglich ist. Krass.
Richtig. Also die Ärzte haben uns während der Schwangerschaft, also ab Diagnose, bei jeder Untersuchung gesagt, sie wissen, sie haben das volle Recht, die Schwangerschaft jetzt abzubrechen, weil einfach die Diagnose so schwer war. Ja, und die Diagnose war nicht mit dem Leben vereint. So. Und wir haben uns immer dagegen gekämpft und wir haben teilweise Streit bekommen mit den Ärzten. Ich hab meinen Gynäkologen wütend beschimpft, als er mir einmal gesagt hat oder zum vierten Mal hintereinander gesagt hat, du weißt, du kannst die Schwangerschaft abbrechen, wo ich mir denke, ey, das ist mein Kind, das ist meine Tochter. Ich habe den großen Wunsch, sie kennenzulernen und ich muss sehen, dass sie krank ist. Ich kann das, ich fühle, ich, also sie hat mir ja, wie gesagt, sie war super aktiv im Bauch. Das heißt, ich habe gar nicht gemerkt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Im Nachhinein, als ich mit ihr gekuschelt habe in den 28 Stunden, krampfte sie immer wieder. Dadurch, dass es aber meine erste intakte, volle Schwangerschaft war von 42 Wochen, dachte ich immer, dieses Krampfen wären Wehen. Aber schlussendlich heute weiß ich, sie hat auch schon in meinem Bauch gekrampft. Ja, es gab da schon Krampfanfälle von ihr, ja. Das weiß ich aber erst heute rückblickend, ne? Genau. Und als sie dann gestorben ist, das war so ein friedvoller Moment. Wir waren nicht alleine. Es stand das komplette Ärzteteam um uns herum. Die
Krass.
Krankenschwestern standen bei uns. Und alle haben mitgeweint. Die haben alle so viele Tränen um Lilly geweint und Lilly hat so viele Menschen allein in diesem medizinischen Bereich berührt und dass die Ärzte, mit denen wir während der Schwangerschaft diesen Kampf geführt haben, dass wir unsere Tochter sehen wollen und ihr begegnen wollen, die sind auf uns zugekommen, die haben sich entschuldigt dafür,
Krass.
dass sie uns gesagt haben, dass wir die Schwangerschaft abbrechen sollen. Ja, das war also unbeschreiblich eigentlich diese Momente.
Ja, voll, das klingt wirklich, also so, als würde einfach der ganze Raum voller Liebe sein, oder? Ja, krass. Und dann kommt ja auch direkt die Trauer ziemlich schnell, gell? Und plötzlich dieses Loch, in das man reinfällt. Was hast du damals dann gemacht? Also hat es irgendwie Sachen gegeben, die dir direkt Halt gegeben haben, die dir weitergeholfen haben, mit der Trauer zu leben, umzugehen? Hat Sätze, Orte geben, Bewegungen. Was hat dir wirklich dann geholfen, um da auch, ja, wieder stabil zu werden und aus dem Loch wieder rauszukommen?
Also ich bin an sich ja schon ein sehr, sehr offener Mensch und habe sehr schnell entschieden, offen mit dieser Geschichte umzugehen und sehr viel zu reden und wirklich die Wahrheit immer wieder rauszuhauen. Ne? Und somit habe ich natürlich einige Menschen verloren in meinem Umkreis, aber ich habe unglaublich viele dazu gewonnen und was im Nachhinein total heilvoll war, dass diese Menschen keine Angst mehr hatten, mir zu begegnen, weil sie genau wussten, ja, ich bin da offen für. Die können ja eigentlich gar keine Fehltritte oder fehlende Worte mehr haben, weil ich ja auch teilweise so offen mit ihnen umgegangen bin. Also das war wirklich, das war das Beste, was ich machen konnte, obwohl ich es eher unbewusst gemacht habe. Ich bin extremst kreativ geworden in der Trauerzeit, sehr schnell auch. Also ich habe angefangen zu malen, zu basteln, Collagen zu machen. Ich habe die aufgehangen. Ich habe sehr viel Grabgestaltung gemacht,
Hast du das dann
verschiedene.
von dir aus gemacht
Ja,
oder echt einfach
es
so
kam,
ganz intuitiv? Krasse.
es kam einfach hoch und ich musste es loswerden. Ne? Was ich auch sehr, sehr viel gemacht habe, ist geschrieben. Das tue ich ja bis heute. Schreiben ist voll mein Ding und ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe auch auf den Social Medias, Medien, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich da unsere Geschichte aufgeschrieben. Ich habe erklärt, wie ich mich fühle. Ich habe jeden Monat, immer am zweiten jeden Monats, habe ich so ein bisschen erzählt, wie es mir jetzt geht, wo wir jetzt sind, was wir tun, was wir machen. Und dann war ein ganz großer Rettungsanker der Sport und ganz besonders in dem Moment Zumba. Und ich habe mich 2 Monate nach Lillys Tod zur Zumba-Trainerin ausbilden lassen.
Das ist ja krass.
Ja.
Burschen, Wahnsinn, dieser Zeitraum.
Der Zeitraum und vor allem, weil ich mir gerade denke, boah, wie tief warst du? Also ich sehe mich da noch sitzend in einem Loch am Heulen draußen. Die Welt dreht sich weiter und du denkst dir, wo fange ich an? Und am liebsten will ich gar nicht raus und ich traue mich gar nicht nach draußen, obwohl ich so offen war. Und trotzdem, das erste Mal einkaufen, ich sehe mich noch vor der Haustür. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde in dieser Haustüre gehangen, weil ich mich nicht getraut habe, diesen ersten Schritt in die Welt wieder rauszumachen. Ne? Und Zumba ist ja so viel Lebensfreude, weißt
Ja,
du?
voll.
Und der erste Zumba-Kurs, Kathi, der war, also das waren so ambivalente Gefühle. Und am Ende wusste ich aber, es hat dir einfach nur gut getan. Obwohl die erste halbe Stunde ich nur geheult habe, nur geheult. Und ich kam keinen Schritt mit. Und mein Tanzgefühl war sowieso völlig daneben in dieser Stunde. Ja.
Aber wie war das dann? Weil da waren ja andere auch noch, die die Ausbildung gemacht haben. Hat die da jeder schräg angeschaut oder angesprochen oder hast du die gleich alle vorgewarnt oder?
Ich habe gar nichts gesagt. Also
Okay.
da war ich tatsächlich also ich war ja selber im Kurs als Teilnehmerin. Da bin ich dann tatsächlich bei dieser ersten Zumba-Stunde nach Lidis Tod so kurz vor Beginn reingekommen, damit mich bloß keiner anspricht. Und ich bin ganz, ganz hinten geblieben. Dabei fandst du mich sonst immer vorne in der ersten Reihe mit dabei, ne?
Krass.
Und da habe ich dann im Nachhinein gemerkt, dass die Menschen auf mich zugekommen sind und dass das mir sehr gut getan hat. Und bei dieser Ausbildung kannte ich keinen. Und da war ich fremd für alle und da habe ich wirklich, da habe ich mein, habe ich nichts gesagt, ne? Ich habe mich einfach ausbilden lassen an diesen, das sind 2 Tage. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und hatte den Schein in der Tasche und dachte mir, alles klar, jetzt kannst du selber Kurse geben.
Aber eben und dann, also mit du stehst ja dann ganz vorn. Wir sind ja Trainerinnen, da kannst du ja dann nicht nach hinten verkriechen und einfach für die mal eine halbe Stunde heulen, sondern du leitest ja die Leute an. Wie war das dann? Wann hast du dann deine erste Stunde eigentlich gegeben?
Relativ schnell, weil
Krass.
meine Schwester war auch Zumba-Trainerin in der Zeit schon und sie hatte schon ihre Kurse und ich hatte den Trainerschein zunächst mal gemacht, um sie zu vertreten. Das heißt, ich stand auch noch vor Menschen, die mich kannten, die meine Geschichte kannten. Ich muss sagen, das war diese allererste Zumba-Stunde als Teilnehmerin, die so extrem war. Und danach habe ich einfach für mich bemerkt, wie gut mir das Tanzen tut und dieses Austoben und dieses Zulassen von Bewegung, von Gefühlen, mich spüren, den Körper spüren und wirklich für eine Stunde den Kopf ausschalten. Und ich habe es wirklich sehr gut geschafft, sowieso mit Musik bis heute, ne? Schalte Musik an und ich fange an, im Raum zu tanzen. Also
Ja,
es ist,
da sind wir uns ja
ja.
sehr ähnlich.
Also, das war wirklich, da,
Krass.
Zumba war meine Rettung in der Zeit, ja.
Krass. Ja, voll
Ja.
schön. Und hast du die auch irgendwie dann begleiten lassen? Also hast du dann auch außerhalb von dem Kreativen und vom Zumba jetzt, das sagst du, eine Trauerbegleiterin oder was auch immer, hast du da auch Hilfe geholt?
Von der Klinik aus haben wir tatsächlich einen Psychologen zur Seite gestellt bekommen, der uns als Paar nochmal begleitet hat. Und er selbst hatte eine Selbsthilfegruppe. Und die begrenzte sich wirklich auf Eltern, die rund um die Schwangerschaft und die Geburt das Kind verloren hatten. Das war sehr, sehr hilfreich in dieser Zeit. Und Maurice ist, also Lilly ist 2013 geboren und Maurice ist 2015 geboren. Und ich bin wirklich bis Ende 2015 noch in diese Selbsthilfegruppe jeden Monat hingegangen, weil es mir so gut getan hat. Und neben all dem, also das haben wir als Paar gemacht. Und ich alleine habe dann noch mal bei einer Trauerbegleiterin hier in der Region mich auch begleiten lassen. Und ich habe bis heute Kontakt mit ihr. Ne? Und bis
Krass.
heute sehen wir uns jetzt nicht mehr in diesen regelmäßigen Abständen. Also es ist dann noch zweimal im Jahr. Aber es tut immer wieder gut, sie zu sehen, ja.
War das für die dann leicht oder gleich klar, dass du dir da Hilfe holst?
Nee, klar war es nicht. Mir ist in der bei der Beerdigung ist mir eine Karte in die Hand gedrückt worden. Ich weiß bis heute nicht von wem, mit den Angaben dieser Trauerbegleiterin. Und an dem Tag, wo Olli, also mein Partner, zum Arbeiten gegangen ist, ist für mich noch mal so eine Welt zusammengebrochen. Und ich bin da sehr, sehr tief gefallen. Und dann hat meine Schwester mich angerufen, hat gesagt, nee, sorry, so geht das nicht weiter. Und hat mir eigentlich mehr Angst gemacht als was anderes. Sie sprach direkt von Depressionen, sie hatte Angst, dass ich mir was antue. Und das alleine hat mir dann so eine Angst gemacht, dass ich mir dachte, okay, du brauchst jetzt Hilfe. Und dann habe ich diese Nummer angerufen, die da auf dieser Karte stand, ohne zu wissen, was dann auf mich zukommt, ne? Und ich weiß, dieser Anruf war für mich der schwerste Anruf, weil ich Angst hatte vor dem, was mich da am anderen Ende des Telefons erwartet. Und es war zuerst die Sekretärin und die hat ganz schrecklich auf meine Geschichte reagiert. Also wirklich so, wo ich mir denke, oh mein Gott, also sie fand das ganz schlimm, was ich ihr da erzählte. Und dann kam meine Trauerbegleiterin ans Telefon und die hat nur eine einzige Frage gestellt. Und die war, wie geht es Ihnen heute? Und dann habe ich zuerst mal nur losgeweint, ne, und wusste, alles klar, ich bin bei dir an der richtigen Stelle. Und 2 Tage später saß ich bei ihr im Praxisraum, ja.
Krass.
Und es hat mir so gut getan, als
Ja.
Mama da alleine zu sein und mal meine Gefühle, das, was ich hatte sie ja noch mal 9 Monate im Bauch. Da ist ja so viel passiert zwischen mir und ihr. Das
Man
noch mal
sagt ja auch
alles zu
oft von, oder man
verarbeiten.
spricht auch oft von die einsame Trauer, weil eben gerade dieses Gefühl oder diese Verbindung dann ja oft nur als Mama so intensiv kennst, weil nur du hast sie gespürt wirklich, gell? Und dann natürlich diese 28 Stunden, aber trotzdem ist was anders, wenn es in deinem Körper drin war und es so nah bei dir war und die anderen das gar nicht so nachvollziehen oder die Verbindung ja so nicht gespürt haben.
Ja,
Ja.
und du bist ja als Mama auch, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, einmal schwanger und du siehst dich ja schon 9 Monate später. Du
Ja,
siehst dich
voll.
ja schon mit Baby im Kinderwagen stillen. Das war mein größter Wunsch. Das war so
Voll.
eine Traumvorstellung von mir, gerade auch als Kinderkrankenschwester, alleine diese Tablette zu nehmen in der Klinik, um meine Milchproduktion zu stoppen. Das war so ein schwerer Schritt für mich und ich musste wirklich auch Trauerarbeit darüber leisten, ne? Also eine Trauerbegleiterstunde ging wirklich nur um die Träume, die ich um Lilly hatte. Und das war ganz banal. Ja, das war ein Spazierengehen mit Kinderwagen. Das war Tragen in der Tragetasche. Das war dieses Stillen. Das war das Kuscheln im Bett. Das waren banale Dinge.
Ja. Die so selbstverständlich
Ja,
gehalten werden oft, gell? So im
genau.
Alltag. Voll. Und wir haben davor schon kurz geredet. Es war ja nicht nur Lillys Tod, sondern du hast ja dann auch noch davor, aber oder nach, bevor oder Maurice gekommen ist, weitere Fehlgeburten schon erlebt. Vielleicht magst du uns da nochmal ein bisschen erzählen, wie war denn das für die und in welchen Zeiträumen? Und vor allem, wie hat sich da dein Körper dann in der Zeit angefühlt? Also hast du dem überhaupt vertrauen können oder war es eher so ein Gegner? Wie war das?
Also ich sage immer, dass Lilly meine erstgeborene Tochter ist, aber ja, vor Lilly hatte ich eine Fehlgeburt. Ich weiß das für mich, nur ich werde nie offen sagen, ich hatte insgesamt 5 Kinder, weil für mich ist Lilly und Maurice, das sind meine Kinder. Und ja, ich weiß für mich, da gibt es noch viel, viel mehr eigentlich, die da zu mir kommen wollten. Und ich weiß bis heute nicht, was das Leben mir damit eigentlich zeigen wollte. Vor Lilly hatte ich eine Fehlgeburt und die hat mir den Boden unter den Füßen gezogen, weil ich nicht ja damit gerechnet hatte. Ich kannte unglaublich viele Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, aber ich habe mir immer gedacht, du nicht, du nicht. Und wie gesagt, ich hatte einmal den Schwangerschaftstest in der Hand und dann war für mich klar, ich kriege dieses Kind. Und habe nicht einmal damit gerechnet, dass auch ich zu den Sternenmüttern gehören könnte. Und die Fehlgeburt war in der Nacht mit einem sehr, sehr großen Schmerz verbunden. Wie gesagt, ich war nicht darauf vorbereitet und wusste eigentlich in dem Moment gar nicht, was passiert mir hier gerade. Bis das der Gynäkologe am nächsten Tag bestätigte, dass die Fruchthöhle leer ist. Da hatte ich echt dran zu knabbern, wobei ich einen Monat später dann mit Lilly schwanger wurde. Und da war ich einfach nur glücklich und habe mir gedacht, so, das wird jetzt super gut werden. Also ich muss es nochmal sagen, ich hatte ein verdammt gutes Gefühl mit Lilly. Das ist
Ja.
echt verrückt. Gut, und dann kam Lilly und dann hatten wir die Trauer um sie. Und dann war aber für mich auch schon während der Diagnosezeit klar, dass ich ganz schnell wieder Mama werden möchte. Und bin dann auch noch mal, hatte da noch mal eine Fehlgeburt. Da muss ich sagen, mit all den Emotionen, die ich sonst so hatte, kann ich mich da kaum mehr dran erinnern, weil ich danach auch wieder relativ schnell mit Maurice schwanger geworden bin. Und das war eine Schwangerschaft, die war sehr stark mit Angst behaftet, sobald es Richtung Arzt ging, sobald es Richtung Ultraschall ging. Und ich bin einer der Frauen, die haben, ich weiß nicht, wie viele Ultraschall ich während Maurice Schwangerschaft gemacht habe, aber es waren unzählige, weil mir auch das Vertrauen tatsächlich ein bisschen fehlte in das Leben, dass das jetzt gut werden wird und so. Und
Also da ist es dann wirklich ein bisschen geknickt gewesen und einbrochen, ja.
Also teilweise auch mit negativen Gefühlen behaftet, ne? Und ist es sicher, dass du gesund bist, ja? Hat er wirklich nichts anders gesehen, der Gynäkologe? Kann ich mich wirklich auf dich freuen? Und Maurice, dem habe ich ganz klar gesagt, als er noch in meinem Bauch war, ich hätte gerne, dass du sofort schreist. Sobald du aus meinem Bauch bist, schrei bitte. Und er hat es getan, ne? Er hat sofort losgeschrien und das. Das war wirklich gut für mich auch in dem Moment. Als ich übrigens Maurice Schwangerschaftstest in den Händen hielt, habe ich mich direkt aufs Bett gelegt und habe gesagt, so, damit du mal Bescheid weißt, du bleibst bitte jetzt bei mir.
Echt?
Und du hast schon eine Schwester, die ist aber wieder gestorben, aber du bleibst. Also ich sehe mich da auch nur mit beiden Händen auf dem Bauch, den Bauch haltend, dem das so sagen. Und ich war sehr, schon während der Schwangerschaft habe ich ihm ganz, ganz viel erzählt. Und dann war dann eigentlich unser Wunsch, die Familie zu vergrößern und aufzubauen. Und es hat dann leider nicht funktioniert. Also ich habe dann im Nachhinein noch 2 Fehlgeburten gehabt. Und davon war die letzte Fehlgeburt eigentlich die, die am meisten mit emotionalen Schmerzen verbunden war, weil mir in dem Moment bewusst wurde, du kannst nicht mehr. Das war hier der letzte Versuch und dein Körper will auch gar nicht mehr. Ich kann diese Schmerzen nicht mehr ertragen und ich will es auch gar nicht mehr. Also mir kommen auch jetzt wieder die Tränen hoch. Ich spüre das noch immer, dass mein Körper mir noch immer sagt, du kannst das nicht, weil du. Also. Und das ist natürlich auch nochmal eine Art von Trauerarbeit,
Ja,
dir
voll.
dann zuzugestehen, okay. Deine Wunschvorstellung war immer, 4 Kinder am Tisch zu haben. Davon ist gerade einer lebend da. Und jetzt bin ich dankbar für dieses lebende Kind. Ja.
Voll. Und wann war das dann, wo die letzte Fehl? Also wie alt war da der Maurice schon?
Maurice war 2. Genau, das war zwar, nee, Quatsch, der war 4, denke ich gerade, das war 2019.
Na krass.
Das war im Ende August 2019.
Und was würdest du dir wünschen, dadurch, dass du jetzt das mehrfach erlebt hast, so, gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, so von deinem Umfeld, medizinisch, Arbeitswelt, rund um Fehlgeburten, weil das ist ja doch nur sehr tabuisiertes Thema, kaum spricht jemand drüber.
Es ist tabuisiert, also ja und gleichzeitig nein. Ich finde, es ist so schnell von, wird von den Medizinern oder von meinem Umfeld so erwartet, also wurde auf jeden Fall erwartet, so ist es bei mir angekommen, dieses, komm, mach weiter. Du schaffst das. Versuch es nochmal. Und es geht ja gar nicht darum, es geht ja gerade einfach auch um diesen Verlust, den ich da gerade gefühlt habe, den ich gespürt habe. Und immer mehr wird mir bewusst, was für eine Belastung jede Schwangerschaft, egal ob die nur 6 Wochen, 12 Wochen oder 42 Wochen gedauert hat, wie groß diese Belastung für den Körper auch ist, ne? Hinzu kommt dieses ganze Chaos in dir aufgrund deiner Hormone. Ja, und dann diese Zukunftsträume, die zerplatzen, davon wissen, glaube ich, die wenigsten. Es ist nicht einfach ein Fötus, der da abgegangen ist. Da stecken so viele Zukunftspläne hinten dran und Wünsche und Liebe und Träume. Und ich glaube, da wünsche ich mir vor allem mehr Aufklärung.
Und mehr Verständnis eben. Ja, voll.
Ja.
Und dann ist ja auch noch dazu gekommen, dass du die von deinem Mann getrennt hast. Wann war das und wie war das vor allem? Also wie bist du da damit? Weil ihr habt ja wirklich eine krass intensive Zeit da erlebt und gemeinsame Geschichte da gehabt. Und auch noch das gemeinsame Kind, das ja lebend jetzt noch ist, das muss man ja dann auch irgendwie handeln, denke ich mal. Das ist ja auch nochmal ein Verlust mehr und Herausforderung mehr. Wie war das oder wie ist es heute vielleicht auch noch?
Ja, genau. Also ich habe mich dann Ende 2020 von meinem damaligen Partner, also vom Papa, von Lilly und Maurice, getrennt. Und zwar ganz bewusst, weil ich merkte und ich glaube auch tatsächlich, dass diese ganzen Situationen und die ganzen Erlebnisse dazu geführt haben, dass wir dann schlussendlich nicht mehr, wir haben in der akuten Trauer mega als Team funktioniert. Und das war in dem Moment der beste Mann an meiner Seite. Also es war wirklich, das war grandios, wie wir das geschafft haben. Aber ich glaube dann, wenn dann ein Kind in dein Leben kommt, was lebt, was dir dein Familienleben auf den Kopf stellt, ja, dann passieren ja wieder Dinge, mit denen hast du nicht gerechnet und Gefühle, mit denen hast du nicht gerechnet. Zusätzlich kommen noch weitere Fehlgeburten. Ich als Frau, die es ganz anders lebt als er als Mann. Und andere Lebenssituationen, die es einfach gemacht haben, dass ich mir gedacht habe, du musst jetzt weiter deinen eigenen Weg gehen und du musst dich wirklich von diesen Menschen lösen, wenn du für dich dein Leben leben möchtest. So krass das jetzt gerade auch klingt und vielleicht egoistisch, soll gar nicht so klingen, aber ich habe mir wirklich die Frage ganz viel gestellt, was brauchst du jetzt, um gut weiterleben zu können? Und es war, ich bin leider dann auf die Antwort gekommen, es ist dich wirklich von diesem Leben, was du da aufgebaut hattest. Ich meine, wir waren 20 Jahre zusammen, wir haben ein Haus gebaut, wir haben diese Familie aufgebaut, diese besondere Familie, die ich immer so genannt habe, mich davon tatsächlich zu trennen und mich mal selbst auf die Beine zu stellen und neu aufzubauen. Das war eine extremst herausfordernde Zeit und ich glaube, dass Lilly mir dann riesen Anstoß gegeben hat, dass diese Trauer um Lilly, dass dieses Umdenken, wie ein Leben funktionieren kann, dass nicht alles immer gerade läuft, diese Gedanken haben mir dazu geholfen, mich da neu aufzubauen.
Und jetzt, aber ihr habt ja weiterhin auf jeden Fall Kontakt und seid jetzt einfach gut gemeinsam Eltern, oder?
Richtig. Ja, auf
Ja.
jeden Fall. Also wir sind weiterhin in Kontakt und wir sind nicht im Krieg. Wir
Das ist
verstehen uns sehr,
schön.
sehr gut. Ich glaube, er hat auch verstanden, warum ich gegangen bin. Und ich bin ihm bis heute dankbar um all die Gespräche und immer wieder sich aufs Sofa setzen und zu so sagen, okay, gut, alles klar, was ist das in dir? Also ich glaube, ich habe erst dieses Haus verlassen, als er mir gesagt hat, und er hat mir die Worte gesagt, ich habe dich verstanden, weil ich verstehe dich tatsächlich. Und er fand es verrückt. Und ich weiß, dass ich ihm damit sehr viel Schmerz auch zugefügt habe, dass ich gegangen bin. Aber das hat dazu beigetragen, dass wir heute noch immer als Eltern von Maurice sehr, sehr gut funktionieren, obwohl wir getrennt sind und jeder von uns eine neue Partnerschaft jetzt auch lebt. Ne?
Und der Maurice, wie habt's Ding? Ich stell dir mal vor, so wie die Kren gut begleitet und dass der das oh, irgendwann verstanden, oder?
Ja, also er war damals, wie alt war da Maurice? 5, genau. Ich glaube, in dem Moment selbst, als wir es ihm gesagt haben, war es für ihn noch so, also konnte er nichts mit anfangen. Es gab letztes Jahr eine sehr krasse Zeit, da hat er sich nur gewünscht, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Das bricht mir dann schon das Herz,
Ja, das glaube ich.
aber ich habe ihm dann schon sehr schnell immer wieder gesagt, nee, Maurice, dieser Wunsch wird niemals in Erfüllung wieder gehen. Also es ist für mich ganz klar, dass ich mit diesen Menschen nicht mehr zusammenkommen werde. Es war eine sehr schöne Zeit, sind sehr gewachsen. Ich habe viel von diesen Menschen gelernt, aber jetzt geht es in eine andere Richtung und ich versuche es ihm auch tatsächlich so zu erklären und
Ja, die
mit
Klarheit braucht ja dann euer Kind, gell?
richtig.
Als wie irgendwas Schwammiges, dann. Pff. Und
Ja.
so kann man dann mit dem Frust oder mit all den Gefühlen, dass es dann natürlich sorgt und dadurch kriegt, kann man die ja gut begleiten wieder.
Ja, richtig, richtig. Es ist natürlich auch sein Wunsch, da wieder ein Geschwisterchen zu bekommen. Ich bin sehr offen mit ihm, was Lilly angeht. Er weiß, dass er eine Schwester hat. Es wurde jetzt noch im Französischkurs die Frage gestellt, ob er Geschwister hat. Und er sollte darauf antworten. Und er hat gesagt, ja, ich habe eine Schwester. Es ist Lilly, aber sie ist verstorben.
Ach krass, und dann
Es
ist
ist
es.
für ihn ganz klar und jedes Jahr gedenken wir Lilly und überhaupt, also er sieht eine Herzenswolke, er denkt an Lilly oder es ist ihm was passiert und dann kommt er mir manchmal und sagt, ich glaube, da hatte Lilly ihre Finger im Spiel, Mama. Es
Aber
ist
das finde
schon
ich auch so
schön.
nett, oder? Dass
Ja.
man eben, dass man Kinder da auch so gut mitnehmen kann, wenn man sie lässt. Und ich sehe das auch beim Liam, weil der hat ja Larissa, seine Tante, auch nie kennengelernt. Und wir waren vor kurzem einkaufen, da war schon die Zeitumstellung und dann, das war da kurz vor Allerheiligen, das habe ich so nett gefunden. Und dann sind ja überall diese Grabkerzen präsentiert, in jeder Ecke, so ungefähr im Geschäft. Und der hat natürlich schon entdeckt und hat gesagt, oh Mama, schau mal, wir brauchen wieder eine neue Grabkerze für die Tante Larissa. Die müssen wir ja rüberbringen, weil es war doch die Zeitumstellung und jetzt ist es ja so dunkel schon. Da fühlt sie sich ja gar nicht wohl, wenn sie so im Dunkeln liegt. Hat ihn so
Ja.
nett gefunden, mit so einer
Ja.
Leichtigkeit, wie er da rangeht. Und dann haben wir sie natürlich mitgenommen und ihn gebracht.
Ja,
Ja,
total schön. Also
toll.
sowieso diese Kindervorstellung ist sowieso total schön.
Ja.
Und ich lasse mich da gerne von auch anstecken und antreiben dann, ne?
Toll.
Ich habe irgendwie immer den Eindruck, dass wenn ich mit Maurice darüber spreche, das ist total normal.
Ja, voll.
Als Kind ist es total normal, dass wir da über Lilly reden und dass
Ja.
wir, keine Ahnung, was für Lilly basteln.
Ja.
Und es ist einfach total schön. Das Witzige ist, dass wir vor kurzem, also es ist ja jetzt wieder bald der weltweite Gedenktag für verstorbene Kinder, der findet jeden zweiten Sonntag im Dezember statt. Und die Gruppe hatte sich hier bei mir zu Hause getroffen. Das sind alles Eltern, die ein Kind verloren haben. Und Maurice fragte mich dann so, Mama, wer sind die Menschen? Dann habe ich ihm das genau so geantwortet. Ich sage, die haben alle ein Kind verloren. Und das war für ihn so, boah, so viele, dabei sind es nur in Anführungszeichen vier Paare, die da gewesen sind, so viele haben ihr Kind verloren. Und da wurde mir bewusst, dass er diese Weite noch nicht verstanden hat. Ne? Wir haben Lilly verloren. Aber da hört es dann auch auf. Und mehr Menschen gibt es nicht, die ihr Kind verlieren.
Ja.
Das war dann auch noch mal für ihn so ein Aha-Moment, dass es noch andere Menschen gibt, denen dasselbe passiert ist, ja.
Ja, voll. Das denkt man so gar nicht, gell? Krass. Und jetzt eben aktuell bist du ja auch wieder mittendrin. Man nennt das ja auch ein vorgezogener Trauer. Und deine Mama ist diesmal betroffen. Sie hat die Diagnose Gebärmutterkrebs oder wie sagt man? Ja.
Gebärmutterkrebs, genau.
2024 im Januar kriegt, ist dann wieder als geheilt gegolten im Oktober 2024. Und mit Januar 2025, also diesen Jahres, hat sie auch noch die Diagnose Bauchfellkrebs gekriegt. Und da wurde dann schnell mal klar, dass es eben austherapiert ist. Also sie hat dann auch noch Chemo gekriegt. Und du begleitest jetzt aktuell deine Mama palliativ. Wie fühlt sich jetzt diese Zeit an? Gibt es da auch vielleicht Trauer, die von damals, von all den Verlusten, die du schon erlebt hast, wieder hochkommt, sich reinmischt oder so? Und wie fühlt sich jetzt die Trauer an? Also sind es so Wellen oder ist es untergut, gut, untergeschlecht? Schlecht? Beschreib mal so deine aktuelle Situation.
Die aktuelle Situation ist in mir total chaotisch. Ich habe sehr schwer, die Gefühle zu benennen momentan, weil es so heftige Gefühle sind. Also mit so einer Brutalität kommen die Gefühle hoch. Und das ist tatsächlich neu für mich. In all meinen Trauererfahrungen war das immer alles so liebevoll in mir. Und hier jetzt gerade kommt so, und das nächste Gefühl kommt. Und das,
Sind es
damit
dann
muss ich
unterschiedliche
klarkommen.
Gefühle oder ist es immer so, immer eine Wut oder immer eine
es ist,
Traurigkeit oder?
es sind sehr, es sind tatsächlich sehr gewaltsame Gefühle dabei. Also es ist unglaublich viel Wut, unglaublich viel, ich akzeptiere das hier jetzt gerade nicht. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich gegenüber einer erwachsenen Person stehe, die auch ihre Gefühle hat und die ihr ganzes Leben ganz anders gelebt hat als ich. Und obwohl es meine Mama ist, sind wir uns so unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit, das macht sich erst jetzt so richtig bemerkbar. Und ich versuche sie zu akzeptieren und ich habe da totalen Respekt vor. Und andererseits möchte ich ihr so gerne viel mehr von mir geben, weil ich mir denke, so gemein das auch klingt, aber ich habe den Eindruck, dass wenn sie so leben würde, wie ich es leben würde, dann hätte sie es einfacher. Und ich würde ihr so gerne dadurch helfen. Ne? Ich
Und
hatte.
gleichzeitig eben ist es dann so schwer auszuhalten, dass ich weiß, ich kann die Person nicht ändern, ich kann nur vorleben, meine Methoden und Strategien und hoffen, dass irgendwas hängen
Richtig.
bleibt, so ungefähr,
Richtig.
oder?
Ja. Und schlussendlich bleibt was hängen bei ihr. Das sind natürlich auch zum Glück die positiven Erfahrungen, die ich dann mache. Es bleibt hängen, immer so 2 Wochen später.
Besser spät als nie.
Aber immerhin, es bleibt hängen. Also es ist so, dass ich bin zwar die Jüngste, aber ich war nie das Mamakind. Und ich hatte, also hatte ich auf jeden Fall von meiner Sicht der Dinge, war ich nie diejenige, die Mama brauchte oder die Mama für alles anrief. Das hatte ich nicht. Und doch hatte ich jetzt vor kurzem dieses Gefühl, okay, alles klar, wenn du jetzt, also es war ein Tag, wo ich gefühlt habe, dass was passiert, wenn Mama nicht mehr da ist, wenn Mama diese Welt verlässt und dann bin ich in Gedanken, bin ich dran kaputt gegangen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was brauchst du, damit du nicht dran kaputt gehst? Und ich habe bemerkt, dass ich noch viel, viel Mama auftanken muss, viel Mama-Gefühl. Ich muss viel Situationen mit ihr leben und habe dann in einer. Also es sind ja viele Auf und Abs in dieser Endpalliativphase und in einem Ab von ihr, wo ich echt dachte, okay, es könnte jetzt sein, dass sie sterben wird, habe ich meine Chefin angerufen und gesagt, ich würde gerne einen Palliativurlaub beantragen, weil ich da auch gemerkt habe, wenn die jetzt geht, funktioniert für dich nicht. Du musst deinen Mamatank auffüllen und das bis an die oberste Grenze. Auch wenn viele vielleicht meinen, dass das nicht geht, ich habe den Eindruck, ich habe es gerade geschafft. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass ich das jetzt seit 1,5 Monaten das getan habe, damit ich jetzt sagen kann, jetzt schon, jetzt darf passieren, was passieren soll. Und das war mein Ziel. Und ich bin dankbar, dass ich so ein Gespür dafür habe und dass mir bewusst wird, was ich brauche, um das jetzt gut abzuschließen.
Glaubst
Weil
du, dass dieses Gespür von deiner vorigen Trauer und durch die ganze intensive Arbeit mit der Trauer und den Ausbildungen kommt? Oder woher kommt dieses gute Gespür plötzlich?
das kommt tatsächlich von meinen vorherigen Erfahrungen, ne? Dass ich, also ich bin sowieso ein sehr stark gefühlsbetonter Mensch. Ich bin immer offen mit meinen Emotionen, auch wenn ich sie noch mehr leben könnte. Also ich verstecke sie ja irgendwie dann doch noch zu viel, aber bin gerade extremst offen und weiß, dass nur das mir gut tut, weil jedes gelebte Gefühl stellt sich ja eh wieder hinten dran an und dann und du kannst es sowieso wieder neu fühlen dann später. Also gilt es heute, dieses Gefühl und so beschissen es gerade auch ist, das jetzt zu fühlen. Das muss selbst ich mir immer und immer wieder sagen, fühl das jetzt, weil wenn du das jetzt nicht fühlst, das kommt sowieso zurück, ne?
Ja. Und manchmal dann nur anders als wie als Gefühl, sondern als Symptom
Richtig.
irgendwo im Nacken oder schon schwo.
Ja, und ich wollte
Und
wieder, ach so, die Trauer von Lilly mischt sich da tatsächlich sehr, sehr stark. Aber warum? Weil wir jetzt gerade wieder in der Lilly-Zeit stecken, ja? Ich nenne die Lilly-Zeit immer die Zeit ab Diagnose bis zu ihrem Sterbedatum, also bis zum 3. Dezember. Das ist für mich die Lilly-Zeit. Und ich passe immer ganz besonders in den letzten 12 Jahren in dieser Lilly-Zeit auf mich auf. Und jetzt kommt noch zusätzlich die Trauer um meine Mama in dieser Lilly-Zeit.
Das war krass.
Ja, und also ich lasse mich ja da selber begleiten und meine Begleiterin hat mir jetzt gesagt, schreib ganz klar für dich auf, was ist Lilly-Trauer und was ist Mama-Trauer? Und mach mal kurz eine Tabelle, unterscheid das mal für dich. Ne? Ja, das hat mir tatsächlich jetzt auch geholfen. Aber es ist immer auch dieses Wissen, Mama geht zu Lilly oder ne, die werden sich jetzt bald treffen. Manchmal nimmt es mir den Atem und ich kriege Panikattacken beim Laufen dadurch. Dieser Gedanke macht mich wahnsinnig und andererseits finde ich ihn wunderschön, ne? Zu wissen, die zwei werden sich jetzt bald so richtig kennenlernen. Mal ganz davon abgesehen, dass sie sich wahrscheinlich schon kennen.
Krass. Und du bist jetzt schon in diesem Urlaub im Palliativ, das ist schon alles durch und seit 1,5 Monat,
In Belgien ist
oder?
es so, dass du 3 Monate Palliativurlaub nehmen kannst, aber diesen Palliativurlaub jeden Monat neu beantragen musst. Und du darfst ihn maximal 3 Monate nehmen. Und ich bin jetzt im 2. Monat. Also ich habe den gerade gestartet, den 2. Monat.
Aber was ist dann nach dem 3. Monat?
Dann ist nichts mehr. Also dann müsste ich wieder arbeiten gehen. Oder aber ich lasse mich krank schreiben, je nachdem, wie es dann ist. Aber dieser Urlaub ist wirklich ganz bewusst dafür, deine Mutter oder einen Angehörigen in der Familie zu begleiten, oder aber zu pflegen. Und ich dachte an das Pflegen und ich hatte wirklich auch gedacht, du nimmst dir Mama mit zu dir nach Hause. Aber ich habe auch bemerkt, dass ich weiterhin Tochter bleiben möchte in dieser Fragestellung, was brauchst du? Ne? Ich brauche das Gefühl, Tochter weiter zu sein. Und ich bin Krankenschwester und habe mich dann wirklich davon entfernt, alle krankenpflegerische Tätigkeiten durch eine professionelle Krankenpflegerin, die jeden Tag zu Mama kommt, halt dann durchführen zu lassen, also dass ich mich darum nicht kümmere. Und
Das ist
ich.
sicher eine kluge Entscheidung, um eben genau in dieser Rolle zu bleiben und das dann nicht so zu vermischen oder dann nur noch die andere Rolle zu sein. Und dann, wenn es soweit ist, dann eben fehlt da vielleicht genau dieser Mama-Tank, wie du auch gesagt hast. Voll. Das ist schon richtig stark, solche Entscheidungen in so einer Situation so gut zu treffen.
Du merkst ja auch, dass sie es nicht zulässt, ne? Also es ist, da macht Mama es mir leicht, ne? Also sobald du mit krankenpflegerischem Wissen kommst, von mir akzeptiert sie das nicht.
Ja,
Nee, nee,
wahrscheinlich.
das, da muss schon eine richtig fremde Person als Krankenschwester kommen, damit sie das akzeptiert.
Aber eh gut, das macht es dir natürlich recht leichter, so diesen Schritt zu gehen, gell?
Ja.
Krass.
Ja.
Und du hast schon angesprochen, du lässt dich jetzt selber gerade auch begleiten. Da haben wir ja schon im Vorfeld auch ein bisschen drüber gesprochen, dass wenn man in diesem Bereich arbeitet, man begleitet selber Trauernde und dass es aber trotzdem ja passiert weiterhin, dass man selber auch Trauer erlebt und Verluste erlebt und dass es da dann auch so wichtig ist, nicht sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich kann das eh alles selber und ich habe das ja gelernt und weiß Bescheid und so weiter. Natürlich hilft es an manchen Ecken und Enden. Man spürt sich besser, man ist besser in Kontakt mit sich vielleicht, man kennt sich einfach generell besser aus in der Thematik. Aber trotzdem wird man genauso überrannt von irgendwelchen emotionalen Wellen wieder und kann dann auch wieder nicht mehr klar denken oder sehen. Und ich finde es da auch so wichtig. Ich habe zum Beispiel ja auch eine ganz traumatische Geburt erlebt mit meinem Sohn. Und für mich war da auch ganz klar, sofort, ich lasse mich da begleiten und ich suche mir da Hilfe und gehe da nicht ganz nur durch. Und diesen Schritt bist du dann auch gegangen. Das heißt, du lässt dich gerade von einer Trauerbegleiterin begleiten oder wie machst du da gerade?
Genau, also ich habe ja selber eine Ausbildung zur Trauerbegleitung gemacht und meine Ausbilderin begleitet mich aktuell.
Cool.
Ich habe das wirklich angefragt. Wir treffen uns einmal im Monat auch über Zoom, weil sie sitzt in Hamburg. Und also es tut einfach nur gut. Ich glaube nicht, dass es dieselbe Art von Begleitung ist, wie wenn ich nicht aus diesem professionellen Milieu komme, weil ich einfach schneller die Verbindung habe und schneller weiß, ach so, ja, stimmt, ne? Also das kommt sehr schnell immer wieder hoch in unseren Gesprächen. Aber ich merke teilweise, dass ich auch dieses wohlige Gefühl haben möchte, dass ich es auch wert bin, auch selber nochmal begleitet zu werden. Also es tut ja auch einfach nur gut, dass da jemand ist, der dich einfach nochmal auffängt. Und der dich ernst nimmt in deiner Trauer, mal neben meinem jetzigen Partner, meiner Schwester und meinen Freunden. Da ist jemand, der dich ernst nimmt in einer ganz anderen Art und Weise und Herangehensweise, und der das dann auch noch kreativ mit dir bearbeitet. Finde ich super wichtig.
Voll, absolut. Und die hat ja Bewegung damals schon gut, so eben nachdem die Lilly verstorben ist. Und du bist selber Seelensporttrainerin, das wissen wir mittlerweile ja auch. Und hättest eigentlich auch eben, das ist ja dasselbe, du hättest die Übungen, du kennst die Übungen und so weiter. Und trotzdem hast du dir jetzt entschieden, bei Winterkraft mitzumachen, also unserem Online-Programm. Wie
Ja.
war das so? War das für die dann auch gleich so, ah, da gibt es doch das? Das kenne ich mir ja aus, das mache ich jetzt auch noch. Oder wie war da der Schritt dazu?
Das war eigentlich der allererste Schritt, als ich von dir die Mail bekam, dass Winterkraft startet, dachte ich mir, ey, das ist es. Du lässt dich von der Kathi begleiten.
Alle
Genau.
Ausbilderinnen.
Ja, erstens mal weiß ich, dass Bewegung mir gut tut. Also ich habe alle meine Kurse gerade abgesagt. Also ich gebe gerade keine Zumba-Kurse mehr. Ich gebe gerade im Moment keine Seelensportkurse mehr. Ich begleite gerade im Moment keine trauernden Menschen mehr, weil ich einfach zu viel gebe in diesen Stunden. Und ich habe bemerkt, dass ich das alles für mich gerade brauche, aber ich den Arsch nicht hochbekomme, sorry für diesen Ausdruck, es selber zu machen. Und ich brauche jemanden, der da sitzt und sagt, ey, nun mach mal diese Übung. Ey, fühl da jetzt mal in dieses Gefühl jetzt gerade rein. Ich hatte Angst vor diesem, du trauerst falsch oder du trauerst nicht, weil du zu professionell gerade bist. Also dieser Gedanke, der hat mich
Ja,
echt
voll.
begleitet auch eine Zeit lang. Genau, und mit dieser Begleitung über Winterkraft plus die Begleitung mit meiner Ausbilderin, habe ich schon ein sehr mega cooles Paket.
Voll.
Glaube ich, ja.
Da bin ich ja wirklich gut gestützt. Ja.
Genau. Und die Bewegung, also wie gesagt, nochmal, Bewegung tut einfach nur gut.
Und wenn
Und
wir schon an der Stelle sind, welche Lieblingsübung war das nochmal? Ich kann es noch immer nicht fassen.
meine Lieblingsübung ist der Bärenhüter. Und der hat, also wirklich, ich habe den von Anfang an so drin, seit der Ausbildung, dieser Bärenhüter, allein schon der Name. Also
Ja.
da ist wieder dieses wohlige Gefühl, ja. Und ich wusste ja noch bis dato, mir ist dann erstmal, als ich meinen Seelensportkurs erklärt habe, meinen Teilnehmern und gesagt habe, das sind alles die Namen, das sind alles Sternenbilder, habe ich mir gedacht, ein Sternenbild, und ich bin, also ich lasse mich gerne tätowieren und habe mir somit den Bärenhüter als Sternenbild des Letzt tätowieren lassen, einfach um mich selber immer wieder daran zu erinnern. Der Bärenhüter ist so in mir drin, die Übung, dass ich sie gar nicht mehr ausführen muss, um das Resultat zu bekommen. Also
Voll.
es ist sofort da. Sobald, ich hatte jetzt vor kurzem noch, genau. Das war mit Mama, da war, wir haben eine weitere Diagnose bekommen, einer Niereninsuffizienz im Endstadium. Ich als Krankenschwester, alle sämtlichen Alarmglocken haben da gebimmelt und ich wusste, okay, wir sind wieder dem Tod einen Riesenschritt näher, und war völlig aufgelöst und habe im Auto mir diesen Bärenhüter vorgestellt, ne? Und ich brauchte meine Hände fürs Lenkrad, aber ich sehe mich dann diesen einen Arm über mich ausstrecken, meine Hand aufs Herz halten und ich spüre dann sofort die Wirkung, die diese Übung auf mich hat. Also.
Ja, und genau das sage ich auch immer, das ist Seelensport. Genau so. Es geht gar nicht darum, dass ich immer das Workout von A bis Z oder ewig lang irgendwas mache oder so, sondern ich habe bestimmte Übungen, wo ich weiß, die kann ich verankern, die brauche ich, die tun mir gut und wir haben ja viele. Und da ist nicht für jeden das Gleiche passend, weil es gibt ja auch verschiedene Emotionslagen. Eben manche haben mehr mit Ängsten zum Kämpfen, vielleicht andere beschäftigt mehr die Wut und so. Und jeder hat so dann seine Übung. Und ja, bei mir ist das zum Beispiel ganz stark oder Herkules. Also da, egal wann, ich spüre zum Beispiel, ich bin ein bisschen müde oder erschöpft oder so, dann kommt sofort, hey, du darfst liegen bleiben. Es ist okay, liegen zu bleiben. Und wenn du jetzt liegen bleibst, dann holst du wieder die Kraft und dann gehst du wieder mutig diesen Weg weiter. So, das läuft auch so automatisch im Kopf ab. Und ich sehe mich selber auf dieser Matte, mich bewegen. Und dann nur das, der Körper richtet sich dann automatisch auch ganz anders wieder auf. Er kommt irgendwie in eine andere Haltung, so, gell? Und ich finde es dann immer wieder selber faszinierend. Aber das mit dem Tattoo, also da habe ich mir echt gedacht, fuck. Warum ist mir das nicht eingefallen? Ich bin ja auch tätowiert. Und ich habe ja echt schon überlegt, ob ich mein Logo mal tätowieren soll oder irgend sowas, gell? Aber das Sternbild von einer bestimmten Übung, die mir ja selber immer, also auf die Idee bin ich einfach nie gekommen und jetzt bin ich echt die ganze Zeit am Überlegen, welches lasse ich mal tätowieren? So cool. Echt, so
So
eine.
kreativ.
Unglaublich, aber da, also in die Richtung bin ich weniger kreativ, ich weiß nicht, ich kann alle möglichen Sachen denken, aber auf das wäre ich nie gekommen.
Aber selbst als mir die Idee kam, und die kam ja auch wie immer so mitten im Alltag, das ist immer dann, wo die besten Ideen kommen, dachte ich mir so, wie geil ist das denn, bitte schön? Du lässt dir das Sternenbild tätowieren.
Ja, und auch noch auf dem Arm, du hast ja gesagt, das ist auf dem Arm, da passt es ja perfekt, eben gerade weil ja die Übung dann, der Arm bewegt sich und das ist genial. Ich muss mir das, setz mich
Ja,
noch
auf
eins
jeden
dran.
Fall, auf jeden Fall. Was ich zur Bewegung vielleicht noch sagen kann, oder was ich noch sagen möchte, ist, dass ich nach Lilly war es die Bewegung mit Tanzen. Dann kam ja der Seelensport in mein Leben, der mir auch so in, also der ist ja per Zufall, sind wir uns ja da begegnet. In der Trauer der Trennung meines Ex-Mannes war es das Laufen total. Und hier mit meiner Mama, ist es tatsächlich wieder eher der Seelensport, der reinkommt. Das Tanzen ist es nicht wirklich. Also ich bin heute Morgen noch aufgestanden und dachte, du musst in Bewegung kommen, aber es war, also Seelensport war dazu wenig für mich und ich habe einfach Kopfhörer rein und habe Dance-Musik angeschaltet und habe tatsächlich getanzt. Aber ich merke, es ist es noch nicht. Und das Laufen aktuell, dachte ich auch, das ist es, aber ich kriege ständig Panikattacken beim Laufen.
Ja,
Und
das ist schön.
das zeigt mir halt wieder, okay, irgendwas ist da bei dir noch nicht verarbeitet. Ich weiß, was es ist. Ich bearbeite dieses Problem auch gerade. Es geht auch besser, aber es ist noch nicht weg, weil ich weiterhin diese Panikattacke immer wieder habe, ne? Und das ist, also da merkt man einfach, dass die Trauer nicht konstant dieselbe ist und dass das alles, ja, dass
Verändert.
alles total unterschiedlich ist.
Voll, voll. Und dass es dann auch immer was anderes braucht. Voll. Und das Laufen ist ja, also man sagt ja, Laufen ist dann natürlich, gerade wenn man schneller läuft und jetzt nicht nur leichtes Spazieren oder so, sondern schneller läuft, dann ist halt auch das, also Adrenalin wird ja ausgeschüttet und es führt ja dann auch manchmal dazu, dass es einfach zu viel für den Körper ist und dann der dann gleich wieder sagt, hey, wow, jetzt übertreib mal, fahr wieder runter. Ja, da kurbelt sich dann die Panik hoch. Also ich kenne viele, die dann eben im Laufen Panikattacken kriegen, wenn sie sich dann übernehmen, so. Und dass es da dann wichtiger ist, vielleicht langsamere, mehr Birnenhüter und ruhigere oder langsamer zu laufen, spazieren oder so, vielleicht in die Richtung dann eher ist für den Anfang, bis man das dann ein bisschen, bis sich das halt beruhigt hat sogar. Ja.
Ja,
Spannend.
spüre ich
Und
gerade.
was ich auch ganz, wie soll ich sagen, also es berührt mich selber dann immer wieder, wenn ich sieg, weil du hast ja auch entschieden, mit dieser Trauer sichtbar zu werden. Also jetzt sitzt du ja auch in dem Podcast, wir erzählen das einigen 100 Menschen auf jeden Fall, die uns zuhören. Und du hast ja auch Instagram-Kanal und hast dann eben entschieden, hey, ich sorge jetzt meine Trauer, ich nehme die Leute mit auf diesen Weg. Warum ist dir Sichtbarkeit da jetzt so wichtig oder warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das jetzt doch so zu machen? Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
Schon bei Lilly war mir Sichtbarkeit ja unglaublich wichtig, da so offen mit zu schreiben. Und die Tatsache, dass ich jetzt also es ist über einen Instagram-Kanal von meiner Trauerbegleitung, also aus professioneller Sicht, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass ich mich dazu entschieden habe, momentan meine Trauerbegleitungen zu annullieren und keine Menschen zu begleiten, habe ich mir gedacht, boah, es ist so ruhig um dich. Und eigentlich tabuisierst du die Trauer gerade wieder, was ja gar nicht dein Ziel ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen anspornt, motiviert oder sie sich denken, ach, guck mal, so geht das auch in der Trauer. Oder guck mal, ach, das ist ja mal ein guter Tipp, dass ich einfach Stories jetzt aktuell mache, wo ich erzähle. Ja, wie es mir aktuell geht. Manchmal sind die Emotionen so groß, dass ich gar nicht mich selber vor die Kamera stellen kann und dann natürlich schreibe. Aber ich merke, also es findet Anklang. Ich sehe es und merke es und bekomme unzählige Nachrichten und allein die Herzchen, die da geliked werden, das hatte ich auf das letzte Jahr nicht einmal. Es ist definitiv nicht das, was ich erreichen möchte. Ich weiß, dass ich mir sehr viel Gutes tue. Ich muss mich mitteilen, um zu verarbeiten. Ich will mich damit überhaupt nicht ins Rampenlicht stellen. Und ich hoffe tatsächlich und ich glaube auch daran, dass ich Menschen damit erreiche und ihnen ein Stück weit mithelfen kann.
Ja, voll. Also ich folge dir ja auch und ich schaue mir das auch an und ich bin dann auch immer ganz berührt, aber gleichzeitig auch inspiriert. Also es stößt ja immer auch etwas an, gell? Wenn man selber trauernd ist und man sitzt dann in seinem eigenen Nest und dann denkt man vielleicht mal wieder nicht drüber nach oder so. Und dann sieht man was und also es hat auch bei mir schon was angestoßen. Ich find's so schön, wenn gerade auf Instagram, ich mache jetzt auch schon lange Instagram, einfach mehr Echtheit immer wieder zum Sehen ist. Und ich folge auch nur noch ganz bestimmten Menschen, wo ich weiß, die sind authentisch und echt und keine komischen Fake-Sachen. Mit dem KI wird es ja immer noch schlimmer. Und deswegen, ich finde, das, ja, das zeigt sofort, hey, wir sind alle Menschen und das beruhigt dann auch wieder so. Jedem geht es mal schlecht und jedem darf es mal schlecht gehen und dann geht es wieder besser und ja, das gehört dazu so. Also, ich schicke immer helfen. Auf jeden Fall.
Dankeschön.
Und jetzt haben wir ja auch schon November. Das heißt, wir gehen in Richtung Weihnachten und die ganzen Feiertage und gerade in dieser Ausnahmesituation, wo du jetzt drin bist, habt ihr euch da schon überlegt, in was für Richtung soll Weihnachten dieses Jahr stattfinden? Gibt es da Veränderungen oder lasst es spontan auf dich zukommen, Schritt für Schritt oder wie?
Also mein Partner hat mich schon ganz oft gefragt, wie Weihnachten sein wird. Ich meine, wir sind halt aktuell in einer Patchwork-Familie, aktuell mit 5 Kindern. Das heißt, da ist Leben und das muss irgendwie geplant werden, aber ich höre nicht auf, ihm zu sagen, dass ich es dieses Jahr einfach nicht planen kann, weil ich nicht weiß, ob meine Mama da noch da sein wird, und wenn ja, wie es sein wird. Ich glaube, dass ich tatsächlich den 3. Monat Palliativurlaub auf jeden Fall nehmen werde, weil ich mir für mich gedacht habe, das ist das letzte Mal Weihnachten mit deiner Mama. Das ist ganz klar. Das steht ja gar nicht außer Frage. Und das, ich glaube, das kann mir gar keiner mehr nehmen dann, ne? Ich traue mich aber gar nicht drauf zu gucken. Ich habe gestern mit meiner Schwester darüber telefoniert und sie hofft so sehr, dass wir Weihnachten da noch mit Mama zusammen am Tisch
Ja.
sitzen. Ich
Ja,
traue
das
mich
macht es
doch
ja auch
gar
so
nicht.
schwierig, oder? Weil wenn man dann natürlich in der Planung geht, dann kriegt man ja im Kopf sofort wieder eine Vorstellung. Man sieht, wo sitzt wer, was wird gegessen. Man kriegt sofort Bilder im Kopf eben.
Richtig.
Und dass aber die Möglichkeit gerade besteht und so klar vor Augen ist, dass es eben vielleicht so nicht stattfinden kann, das hindert uns natürlich dann voll in die Planung zu gehen, gell? Und dann geht man wieder zurück ins Jetzt lieber. Schaut, okay, einen Tag zum anderen und nur das kann ich jetzt gerade machen.
Ja, vor allem der Tod von Lilly war ja auch kurz vor
Genau, ne?
Weihnachten
Ja,
und in
voll.
der Adventszeit und das hat
Stimmt.
so viel mit mir gemacht. Ich liebe Weihnachten über alles. Echt, ich mag Weihnachten, ja. Und ich hab nie aufgehört, es zu mögen. Aber es hat schon. Es war so schwer, Weihnachten. Und es hat sich da gar nicht leicht angefühlt. Und ich glaube, ich schütze mich gerade wieder davor, weil ich Angst habe, dass Mama kurz vor Weihnachten sterben wird und dass wieder Weihnachten an so einer Trauer behaftet wird. Uff, und also ich spüre auch gerade wieder, wie schwer das werden wird. Ne? Weil es
Ja, das
sollte
ist
eigentlich alles
eine
andere
Challenge.
als schwer sein. Ne?
Ja, und vor allem eben diese Challenge dann, weil so viele andere Menschen noch dran hängen an diesem Fest, gell, die irgendwie dann ja auch wiederum Orientierung brauchen, irgendeinen Ausblick und so.
Ja, und
Aber
da
das kriegt
sprichst
man
du,
hin.
daran habe
Kriegen
ich
wir
jetzt auch noch
gemeinsam
nicht
in
gedacht.
Winterkraft, macht man da ganz viel ja auch dazu.
Ja. Aber weißt du, auch Familienfeste, ich meine, das
Ja,
zieht,
voll.
meine Mutter hat ja Geschwister, mein Pate, meine Mutter ist getrennt, aber da ist mein Vater, der jetzt aktuell
Ja.
tatsächlich auch um sie trauert. Ne? Also es zieht ja so Kreise und Weihnachten kommen die ja alle zusammen und wo du dir denkst,
Ja.
boah, muss das jetzt
Boah.
echt sein?
Ach, krass.
Aber
Ja.
ja, Winterkraft, da sind wir auch wieder alle zusammen,
Ja.
um durch diese Zeit zu gehen.
Voll, voll. Da gehen wir dann einen Schritt nach dem anderen, egal wie es wird. Wir gehen durch den Monsun, so durch den Sturm hindurch. Ja.
Das ist gut, Kathi, das ist echt gut.
Ja. vielleicht abschließend noch, es gibt ziemlich sicher noch viele andere Menschen da draußen, die gerade jemanden begleiten oder jemanden verloren haben. Was würdest du einem Menschen nur mitgeben wollen, die gerade selber in dieser Trauer, egal ob vorgezogen oder schon ganz aktuell stecken?
Da gibt es nur einen Satz, der gerade hochkommt und der ist, hör auf dich und auf das, was dein Herz dir sagt. Weil nur du gehst jetzt gerade diesen Weg. Kein anderer Mensch muss den jetzt gerade gehen, nur du und Du weißt am besten, was da für dich richtig ist, ne? Und das braucht kein anderer irgendwie, da braucht kein anderer irgendwie zu urteilen.
Also
Und dass
bleib
es
bei
auch
dir
mal
selbst.
okay ist, den ganzen Tag nur im Bett liegen zu bleiben oder auf dem Sofa und dass nichts funktioniert und dass, also ich muss mir das ja selber eingestehen. Ich habe gestern Abend eine Pizza in den Ofen geschoben, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mich gesund ernähren, aber mir fehlte die Kraft dazu.
Ja, voll.
Dann habe ich halt die Pizza in den Ofen geschoben.
Ja. Voll, vollkommen okay, auch mal Pizza zum Essen. Haus drei Stück Brokkoli drauf, dann.
Das ist ein süßer Satz. Vollkommen okay.
Vollkommen
In den
okay, auch
Ofen
mal
zu
Pizza zu
schieben.
essen.
Nee, ehrlich
Eben,
jetzt, ja.
ein paar Zucchini-Scheiben, dann macht es, peppst das Ganze wieder auf. Dann hast du die Vitamine wieder.
Genau. Ja. Dann noch
Ja.
so ein fettes Eis hinterher, weil dein Körper es einfach nur braucht, ey, ehrlich.
Ja, voll geil, ey. Jetzt kriege ich Hunger. Wir haben ja gleich Mittag. Ja, Valerie, vielen lieben Dank für deine Offenheit und dass du uns da mitgenommen hast auf all diese Verlustwege, die du schon gehen hast müssen und den aktuellen, den du gerade durchgehst. Danke. Ich glaube, da können die Trauernden, die uns zuhören, definitiv ganz, ganz viel mitnehmen für sich und gleich ein bisschen ermutigt werden und hoffnungsvoller. Das sind nur andere Menschen, die ähnliche Wege gehen. Das tröstet dann für den Moment zumindest oft ganz gut.
Ja, danke dir, Kathi, dass du die Möglichkeit gibst, hier überhaupt so offen darüber zu sprechen und die Menschen halt auch zu treffen.
Voll. Ja, dann freue ich mich. Trotz all der Schwere und oder den intensiven Emotionen auf einen gemeinsamen gestärkten Winter mit dir. Danke. Und
Bitte.
alle da draußen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.